tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Maren Schnuffen und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab.
Hallo Maren.
Wir möchten euch heute wieder mit in das Prozessgeschehen bzw. rückblickend in das Prozessgeschehen im Fall des toten Mädchens in Wunsiedel nehmen, in dem Kinderheim. Und in der ersten Folge haben wir euch mit in das Landgericht genommen und euch erklärt, worum es bei diesem Fall geht. Wie hat die Anklageschrift gelautet? Wie war die Stimmung im Gerichtssaal? Was sagten die Anwälte zu dem Fall und den Vorwürfen? Und da haben dann auch die Mitarbeiter des Kinderheims ausgesagt.
Genau, in der zweiten Folge haben wir euch von den Eindrücken und den Aussagen der Polizisten erzählt und wie deren Eindrücke waren und wie sie den Jungen einschätzen. In der dritten Folge ging es dann um die Persönlichkeit bzw. die Lebensgeschichten der drei Protagonisten in diesem Fall. Welche Rolle nehmen sie bei der Tötung des Mädchens ein und wie ist ihre Lebensgeschichte, welchen Background haben sie? Das könnt ihr alles in den vorherigen Folgen nachhören. Heute wollen wir uns den Aussagen eines Gutachters widmen.
Also zum einen hat ja ein Gutachter den Jungen eingeschätzt, also inwieweit sind die Aussagen des Jungen glaubwürdig, können mit in die Urteilsfindung einbezogen werden und auch die Einschätzung des 26-Jährigen. Und da bei den Einschätzungen des 26-Jährigen, das ist nicht ganz so interessant, finde ich, jetzt wie die vom Jungen, weil die haben ja schon krasse Auswirkungen jetzt auf das Urteil gehabt, das aber nicht rechtskräftig ist, weil ja Revision eingereicht wurde.
Genau, da noch der kleine Hinweis. Am 20. März gab es ja das Urteil. Der 26-Jährige wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt, aber Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Jungen haben Revision eingelegt. Das heißt, es ist quasi wieder alles offen, je nachdem, wie der Bundesgerichtshof entscheidet. Kann es sein, dass nochmal von vorne alles aufgerollt wird und das Urteil ganz anders ausfällt?
Genau, aber bei diesem Gerichtsverfahren war jetzt eindeutig, dass der Angeklagte ja schuldfähig ist. Also er ist weder irgendwie eingeschränkt, noch irgendwelche psychischen Erkrankungen schränken seine Urteilsfindung ein. Also das, was er getan hat, das hat er im vollen Bewusstsein getan. Obwohl er ja anscheinend ein bisschen Alkohol mit dem 12-Jährigen getrunken hat.
Aber wie gesagt, in dieser Folge widmen wir uns dem Jungen. Also seine Aussage selbst war unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch eine Gutachterin hat am zweiten Verhandlungstag ausgesagt und ihn eingeschätzt. Ein anderer Gutachter hat sich dann den Aussagen bzw. den Vernehmungen des Jungen gewidmet. Da durften dann wieder alle mit in den Saal und da, ja, nimmt er so ein bisschen die Polizei in den Fokus und übt auch wirklich deutliche Kritik.
Also ich finde sogar harte Kritik, also auch an der anderen Gutachterin, wenn man das so hört und liest und sich damit beschäftigt, dann möchte ich nicht in der Haut der Gutachterin stecken, um ehrlich zu sein. Weil die hat ja 50 Stunden mit dem Jungen verbracht, ihn vernommen, mit ihm geredet. Also 50 Stunden ist schon intensiv. Und der Gutachter, der auch wirklich renommiert ist und auch sich mit Falschaussagen beschäftigt und dann Experte drin ist, hat gesagt, dass das, was seine Kollegin da gemacht hat, ist eigentlich ja fatal.
Dazu aber später mehr. Da gibt es ja dann wieder Kritik an diesen Gutachter. Darauf gehen wir dann auch nochmal in der nächsten Folge drauf ein. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal chronologisch. Also die erste Vernehmung des Jungen fand ja direkt vor Ort im Kinderheim statt. Also nachdem das Mädchen tot aufgefunden wurde, wurde der 12-Jährige von Beamten befragt.
Der Junge hat aber bei der Polizei gestanden, das ist ja nochmal wichtig jetzt ins Gewissen zu rufen, dass er das Mädchen mit dem LED-Band erdrosselt hat. Aber er wurde zu der Erdrosselung gezwungen von dem 26-Jährigen. Das ist die Auffassung des Jungen, das hat er so ausgesagt und das hat sich jetzt auch im Laufe des gesamten Prozesses eigentlich so durchgezogen, die Auffassung, dass der Junge nicht selbst daran schuld war oder sich die Idee selbst im Kopf hatte. Und dann gab es ja verschiedene Vernehmungen von dem Jungen, also es gab aber keine konstante Aussage. Also es hat sich immer so ein bisschen gesteigert, würde ich jetzt sagen, das, was er gestanden hat, was passiert ist. Und der Junge leidet ja auch an Bindungsstörungen, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Das bedeutet eigentlich, dass er das sehr schön findet, wenn er von Erwachsenen viel Aufmerksamkeit bekommt, so wie jetzt bei den Vernehmungen, Da steht er ja im Fokus, also er ist im Mittelpunkt. 3, 4 Erwachsene reden mit ihm, wollen nur wissen, wie es ihm geht, was hat er gesehen, was hat er getan. Und da ist es halt auch schwierig für einen Jungen zu unterscheiden, welche Konsequenzen seine Aussagen haben können. Also sind es jetzt Geschichten, die ich mir ausdenke, dann im nächsten Moment aber wieder ganz anders erzähle, muss ich alles erzählen oder nur einen Teil der Wahrheit. Ich finde, das hat man so ein bisschen bei der Kritik jetzt rausgehört.
Dass der Junge auch den Erwachsenen natürlich gefallen wollte und dann auch vermutlich gemerkt hat, mit gewissen Aussagen bekommt er Zuspruch oder da fragen die dann vermutlich auch interessiert danach. Und ja, seine Aussagen haben sich, wie du schon gesagt hast, oft unterschieden, bis er bei einer geblieben ist.
Genau, bei der ersten Anhörung ging es ja eigentlich nur darum, dass die Leiche gefunden wurde und ja, da war halt auch schockiert.
Da hat er dann aber gesagt, dass er das Mädchen tot in seinem Bett gefunden hatte und er selbst habe in der Nacht geschlafen.
Genau, er hat da dann auch nichts gesagt, dass ein anderer Mann dabei war oder sowas. Und bei der zweiten Vernehmung wurde ja dann gesagt, dass die DNA auf dem Rücken des Mädchens gefunden wurde. Also ein objektiver Beweis, den er nicht mehr abstreiten konnte.
Als er damit konfrontiert wurde, habe er die Fassung verloren und sei aus dem Raum gerannt, habe geweint, gedroht, sich umzubringen und alles abgestritten.
Das finde ich schon auch wirklich heftig, wenn du dir vorstellst, ein 12-jähriges Kind droht damit, sich umzubringen. Also wie weit oder welche Verzweiflung muss man da verspüren, weil in dem Alter hätte ich zum Beispiel noch nicht daran gedacht, was ist Selbstmord, was passiert da, also.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass der Junge eben so reagiert bzw. sofort verstanden hat, was das bedeutet, wenn man sagt, wir haben Spuren gefunden, wir haben Spuren auf dem Mädchen gefunden. Also ich weiß nicht, ob ich mit 12 das schon so einschätzen kann, was eben DNA-Spuren sind und was das in diesem Fall, also auch in dem Fall eines getöteten Kindes, bedeutet für mich, wenn meine DNA da drauf ist.
Ja, und da erinnere ich mich wieder dran, wie der Junge damals gesagt hat, an dem ersten Abend, als die Kinder noch in einen anderen Teil des Kinderheims gebracht wurden, man muss erst durch die Hölle gehen, um in den Himmel zu kommen. Also irgendwie muss er es ja schon begriffen haben, was passiert ist, um so eine Aussage tätigen zu können.
Ja, auf jeden Fall muss er begriffen haben, dass das Mädchen tot ist. Und er hat sich ja dann auch wieder gefasst und gesagt, dass die DNA-Spuren ihn nicht überraschen. Denn das Mädchen hat ja schließlich in seinem Bett gelegen. Also es war ja in seinem Zimmer.
Er hat ja auch erst in späteren Anhörungen gestanden oder gesagt, dass noch eine weitere Person mit ihm im Raum war. Es wurden halt auch noch andere DNA-Spuren auf dem Mädchen gefunden. Er meinte dann, dass er mit dem Mann ein Bier getrunken hat und über etwas Komisches, also in Anführungszeichen, gesprochen hat. Und dabei sollen es ja sexuelle Inhalte gewesen sein.
Dann später hat er wieder eingeräumt, dass er das Mädchen erdrosselt habe und sie habe in einem anderen Zimmer des Heims geschlafen, war von dem Jungen geweckt worden und in sein Zimmer gebracht worden, laut 12-Jährigen aber auf Anweisung des 26-Jährigen Angeklagten. Das deckt sich ja so ein bisschen, also zumindest, dass der Junge das Mädchen geholt hat, mit den Aussagen des Angeklagten, aber laut Angeklagten wiederum hat er ja immer gemeint, dass alles von dem 12-Jährigen ausging. Also widersprechen sich hier auch wieder die Aussagen.
Bei einer späteren Vernehmung ist dann noch rausgekommen, dass der 12-Jährige mit der 10-Jährigen noch gesprochen hat, als der 26-Jährige schon das Kinderheim verlassen hat und die Flucht ergriffen hat sozusagen. Und er wollte sich dann für das, was passiert ist, mit Süßigkeiten entschuldigen. Und dann hat der Junge ja, oder soll angegeben haben, dass das Mädchen seine Mutter als Missgeburt beschuldigt hat. Und ja, dann habe er sie im Zorn erdrosselt. Der Angeklagte gab hingegen an, dass der Junge das Mädchen bereits gewürgt hatte, als er das Zimmer fluchtartig verließ. Also da widersprechen sich dann auch wieder die Aussagen. Der Junge sagt, der Angeklagte war schon weg, hat ihn dazu genötigt, das zu machen oder gedrängt sozusagen. Und der Angeklagte sagt aber, dass der Junge das bereits getan hat, als er noch da war und ist dann abgehauen. Aber dann frage ich mich zum Beispiel auch wieder, wenn ich als erwachsene Person sehe, dass ein Junge ein anderes Kind mit einem LED-Band ja versucht zu erdrosseln oder das um den Hals macht, da greife ich doch ein, oder?
Ja, vor allem, wenn seine Version wirklich stimmt und er da nur einbrechen wollte und sich das dann so entwickelt hat und alles so von diesem 12-Jährigen ausgeht. Ich meine, klar ist man vielleicht erstmal überrumpelt, ja, und dann entwickelt es sich in so eine richtig seltsame sexuelle Richtung. Aber wenn es dann wirklich daran geht, erstens eben diese Vergewaltigung oder diese Handlungen, die er an dem Mädchen durchführen soll, auf Drängen des Zwölfjährigen und er dann auch noch sieht, dass dieser Zwölfjährige das Mädchen würgt. Also wirklich ab irgendeinem Punkt muss man dann dran sagen, ja, jetzt reicht's doch. Aber der Anwalt des Jungen bezweifelt dann auch an dieser Stelle, dass der Mann nur, ich sag mal, einbrechen wollte, dass vielleicht doch auch ein anderer Gedanke dabei war.
Ja, da spielt dem Aussagen des Anwalts auch in die Karten, dass der Mann ja Fotos auf seinem Handy hatte, die eigentlich nicht normal sind, würde ich jetzt so aus meiner Sicht beurteilen, da rund 300 Bilder davon pornografische Darstellungen waren und 20 davon ja dem Inhalt von sexuellem Missbrauch an Kindern oder dem Missbrauch an Kindern entsprachen.
Aber es war nur im Suchverlauf, also es zeigt alles, was sich der Angeklagte angeguckt hat. Runtergeladen soll er aber die Bilder nicht haben. Und von dem Zwölfjährigen wiederum ist bekannt, dass er im früheren Heim Pornos konsumiert haben soll. Wir müssen aber an der Stelle sagen, das wird uns jetzt nicht bestätigt, aber man liest es in mehreren Medien so.
Genau, und es ist auch das, was man von den Anwälten immer mal wieder mitbekommt, worüber auch getuschelt wurde auf den Gängen.
Aber bei all diesen Aussagen, die der Junge zuvor getätigt hat, bei der Polizei, bei der ersten Vernehmung und auch bei der zweiten, sagt der Gutachter, also Professor Dr. Lennart May, dass diese Aussagen keinesfalls als glaubhaft zu betrachten sind.
Ja, und zu der Auffassung kommt er, weil er sagt, dass die Befragungen des Kindes suggestiv, manipulativ und konfrontativ aggressiv gewesen sind. Also sie entsprechen nicht den Standards, nach denen ein Kind befragt werden sollte. Und er sei eindeutig noch ein Kind, 11 bis 12 Jahre alt, wurde über mehrere Stunden hinweg befragt, zu Abendzeiten, solche Sachen und ja.
Genau, er kritisiert auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dass da nur Erwachsene mit im Raum saßen und keiner, ich sag mal, auf der Seite des Jungen waren. Also es war sehr konfrontativ und vielleicht nochmal zur Erklärung, Suggestivfragen sind Fragen, wo eigentlich die Antwort schon klar ist.
Du willst doch auch, dass der Fall aufgeklärt wird. Du willst uns doch bestimmt sagen, was passiert ist. Also immer so gedrängt eigentlich. Also ich stelle mir das so vor, als würde er als kleiner Junge in der Ecke sitzen und die reden als so Monster auf ihn drauf ein. Also das hat man doch jetzt als Bild vor Augen, wenn das so von dem Psychologen erklärt wird. Und wenn man sich jetzt Tatorte und solche Krimis anschaut, dann können Befragungen schon mal aggressiver sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welcher Druck auf die Polizei ausgeübt wurde, damit sie endlich einen Täter präsentieren. Ja, das erinnert so ein bisschen, das hat auch die Anwältin des Vaters gesagt, an den Fall Peggy. Also es wurden Falschgeständnisse irgendwie von dem Jungen rausgequetscht. Also das sagt der Psychologe, nicht wir, und das kann jetzt auch nicht bestätigt werden, dass es tatsächlich Falschgeständnisse sind, aber so wurde es von ihm eingeschätzt. Ja, und das war auch nicht wirklich die Erlebnisbasis von dem Jungen. Und da kritisiert er ja dann auch die erste Gutachterin, die 50 Stunden mit dem Jungen verbracht hat, eigentlich eine intensive Zeit. Und er sagt halt, dass in der Zeit mit der Psychologin die Geständnisse eigentlich oder die Aussagen erarbeitet wurden. Es wurde so eine Tatversion zusammen mit dem Jungen erstellt und die wurde dann präsentiert. Und das wird nicht aus seiner Erinnerung gemacht, sondern es wird so geleitet, geführt und ja, das ist halt sein großer Kritikpunkt da dran.
Vielleicht nochmal zur Erinnerung, du hast jetzt gerade den Fall Peggy erwähnt, was ja eben da auch in Zusammenhang gebracht wurde. Damals hat der damalige Hauptverdächtige Ulvi K. unterschiedliche Geständnisse gemacht und die Gerichte haben dann später diese Geständnisse auch als sachlich unzutreffend und unverwertbar eingeschätzt. Und schon damals gab es eben heftige Kritik an den Vernehmungen, die darauf angelegt gewesen seien, ein Geständnis zu erzielen.
Man hört ja immer wieder so, Fall Peggy ist ein Riesenfall, der große Auswirkungen hatte. Und jetzt ist mir auch wieder bewusst, was da eigentlich schiefgelaufen ist.
Genau, in diesem Fall, laut Gutachter, gibt es ja deutliche Parallelen, sage ich mal, die da gezogen werden können.
Ja, ich stelle mir das auch ganz schlimm vor, wenn du als Zwölfjähriger da abends 2 bis 3 Stunden befragt wirst und aber auch nicht so das Gefühl hast, hey, wenn ich jetzt rauskomme, dann stehen da meine Eltern, warten auf mich, stärken mir den Rücken. Es ist ja auch irgendwie niemand da, der den Jungen wirklich emotional unterstützt und einen Anker bietet. Also so habe ich das Gefühl.
Vor allem denke ich mir, wenn ich jetzt in meinem Alter in dieser Situation wäre, wäre ich ja wahrscheinlich genauso eingeschüchtert. Natürlich wissen wir das, das Erste, was wir sagen, nichts ohne unseren Anwalt. Aber so ein kleiner Junge, also ist er ja in dem Fall noch. Natürlich hat er einen gewissen Background und es gibt eindeutige Spuren. Aber trotzdem, ja, mit 12.
Du weißt ja, also ich meine, wenn er das jetzt nicht gestanden hat, dass er das Mädchen erdrosselt haben soll, hätte man sich auch denken können, vielleicht wollte sie beschützen, hat sich draufgeworfen, wollte sie retten, so keine Ahnung. Also wie kommen die DNA-Spuren dahin?
Aber wie du schon vorhin sagtest, es war halt auch ein enormer Druck, also weil wirklich alle auf diesen Fall geguckt haben, weil es halt ein 10-jähriges Mädchen war, was da tot war. Ich habe mich auch so ein bisschen dran erinnert, wie es so damals dann wirklich rauskam, dass erst der Junge quasi Tatverdächtiger war und das hat ja schon alle geschockt und dann aus dem Nichts auch noch so ein Mann dazu kam, wo dann auch unklar war, okay, wer hat jetzt das Mädchen getötet? Wie kam das, dass der da in diesem Heim war? Also es war ja so ein Fall, ist er immer noch, der so, ich sag mal, die Außenwirkung so spektakulär war, weil wirklich, ja, das kann man sich nicht vorstellen oder das kann man sich auch nicht ausdenken, was da passiert ist. Und natürlich hat dann da jeder drauf geguckt und hat darauf gewartet, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sagt, so war das und das ist damals passiert.
Ja, aber umso erstaunlicher finde ich es persönlich oder auch, wenn man von außen so die Außenwirkung hört, auch im Gerichtssaal mit den Anwälten spricht, dass der Tod, die Umstände des Todes eigentlich überhaupt nicht aufgeklärt werden können und es ist auch nicht sicher, dass das durch die Revision jetzt aufgeklärt werden kann, weil das Einzige, was jetzt aufgeklärt wird, ist noch, ob der Junge gedrängt wurde oder nicht. Also woher kommt die Intention? Wer ist der aktive Part gewesen bei der Tötung?
Genau, in diesem Prozess geht es ja um die Vergewaltigung des Mädchens und um Diebstähle. Deswegen sitzt der Mann auf der Anklagebank. Läuft aktuell ein Verfahren gegen das Jugendheim, wo auch geklärt werden soll, ob dann vielleicht die Mitarbeiter irgendwie einen Teilschuld trifft, weil sie nichts gehört haben. Der Vater hat ja auch schon schwere Vorwürfe gegenüber dem Heim geäußert und natürlich wird auch viel drumherum spekuliert, weil ja dann auch sich so Fragen aufwerfen, warum wurde nichts gehört und warum ist dieser, ich sag mal, eher schwierige Junge zusammen mit einem liebevollen, unauffälligen Mädchen zusammen. Also all diese Fragen sollen separat geklärt werden, aber es geht nie wirklich um diese Tötung des Mädchens, weil eben der mutmaßliche Täter strafunmündig ist. Genau, und man muss auch dazu sagen, in diesem Fall, also es gibt natürlich die Aussagen des Jungen, die man laut Gutachter jetzt nicht verwerten kann, also die sind nicht glaubhaft. Aber es gibt natürlich auch, anders als jetzt in dem Fall Peggy, DNA-Spuren, also wirklich objektive Beweismaterialien, die verwendet werden können. Also an denen lässt sich nichts rütteln, so.
Und damit steht fest, es sind von 2 Personen DNA-Spuren auf dem Mädchen. Das Mädchen ist getötet worden, offensichtlich. Die Frage ist jetzt nur, inwieweit war der Junge tatsächlich der aktive Part oder auch nicht?
Genau, also seine DNA-Spuren sind auf dem LED-Band, was das Mord oder halt das Tatwerkzeug ist. Aber unklar ist eben, ob er dazu gedrängt wurde, was vorher passiert ist.
Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann das Urteil des Landgerichts Hof an. Was sagen die Anwälte dazu? Wie waren die Reaktionen der Anwälte? Wie empfinden sie das Urteil? Und solche Sachen werden wir da nochmal besprechen und vielleicht nochmal ein bisschen rückblickend unsere Eindrücke zu dem Fall äußern und euch mitteilen. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr sie uns gerne weiterleiten. Wir freuen uns über Feedback und freuen uns aufs nächste Mal.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüssi.